sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem neuen Podcast hier aus dem Herzfonds. Der wird sich mit dem Thema Vorhofflimmern beschäftigen. Vorhofflimmern ist eine Rhythmusstörung. Und wir wollen jetzt von unserem Experten wissen, was es da alles dazu gibt. Unser Experte ist der Professor Daniel Scheer aus der Uniklinik in Graz und der alle Aspekte dieser Herzrhythmusstörung kennt. Und das ist eine fantastische Gelegenheit, ihm dazu viele Fragen zu stellen. Ich begrüße dich, Daniel, und fange mal ganz einfach an. Wie häufig ist denn das Vorhofflimmern?
Ja, liebe Andrea, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung und geschätzte Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir können in den nächsten Minuten ein paar Fragen und Unklarheiten zum Vorhofflimmern klären, auch neue Aspekte besprechen. Vorweg möchte ich aber sagen, dass es für mich eine besondere Ehre ist, hier im Rahmen des Podcasts des Herzfonds zu Gast zu sein. Ich glaube, es ist immer auch wichtig, dass man allgemein darauf hinweist, welche wichtige Arbeit der Österreichische Herzfonds seit über 50 Jahren leistet, von Professor Keindl gegründet, jetzt auch mit dir im Vorstand, Kurt Huber, Colin Kraft-Kinz und anderen. Ich glaube, es ist bei allen Dingen, die wir tun in der Spitalsmedizin, und da geht es ja auch vor allem immer darum, möglichst viele Interventionen zu machen etc., vor allem der Aspekt der Prävention, und dem haben sich neben allen an der Österreichische Herzfonds verschrieben, der ist eben ganz zentral. Und da passt das Thema Vorhofflimmern gut dazu. Und die Frage, wie häufig ist das? Ja, wie häufig ist das? Ja, bei solchen Fragen tue ich mir immer schwer, das größenordnungsmäßig vorzustellen. Aber wenn man jetzt sagt, Österreich, stellt man sich vor, dann, und dann die Stadt Graz, die vielleicht einige kennen, dann hat Österreich an diagnostizierten Vorhofflimmerpatienten ungefähr so viele Patientinnen und Patienten, wie die Stadt Graz Einwohner hat. 300.000, also ist nicht wenig. Und wenn man dann noch die Dunkelziffer dazu rechnet, nämlich jene Patienten, wo die mutmaßlich Vorhofflimmern haben, aber wo man vielleicht noch nicht draufgekommen ist, dann ist man bei einer Zahl, die wahrscheinlich ungefähr doppelt so groß ist. Also es ist eine doch beachtliche, im Ausmaß beachtliche Erkrankung, die vor allem dann im Alter zunimmt. Das ist auch ganz wichtig. Vorhofflimmern kann schon mal im Einzelfall den 20-, 30-, 40-Jährigen betreffen, aber dann im Alter, vor allem mit 65, 70, 80, steigt das fast exponentiell an, erreicht Werte, da muss man sagen, bis zu 10-15% dieser Alterskohorte, der 80-, 85-Jährigen hat das dann, also eine Erkrankung des Alters. Und auch ganz wichtig, wann betrifft es Junge? Fast immer dann, wenn auch andere Risikofaktoren vorliegen. Uneingestellter Bluthochdruck, Schlafapnoe, also das Schnarchen sozusagen, das abgeklärt wird, andere Faktoren. Also in der Summe doch eine Erkrankung, die gar nicht so selten ist.
Ich habe jetzt zwei Fragen. Du hast sie zum Teil angesprochen. Welche Symptome haben denn Menschen, die Vorhofflimmern haben? Beziehungsweise ist auch angeklungen, es gibt scheinbar Menschen, die gar nichts wissen, dass sie Vorhofflimmern haben.
Ein bisschen schon auch, es gibt ja so Erkrankungen, Andrea, das wissen wir einfach aus der täglichen Praxis, die so ein bisschen wie ein Chamäleon sind, die manchmal ganz starke Symptome machen können, manchmal keine Symptome. Und da gehört, glaube ich, unter den Herzerkrankungen an erster Stelle auch das Vorhofflimmern dazu. Da gibt es in Extrembeispielen den einen Patienten, der ganz starke Symptome hat, Herzrasen oder sogar Herzschwäche. Herzschwäche dann dadurch verursacht, dass das Herz im Vorhofflimmern meist zu schnell schlägt und durch das zu schnelle Schlagen ein vielleicht schon etwas vorgeschädigtes Herz im Einzelfall dann jetzt versagen kann und eine Herzschwäche auftritt mit Wassereinlagerungen in den Beinen, mit Atemnot etc. Das klassische Symptom wäre das Herzstolpern oder das Herzrasen. Warum möchte ich da unterscheiden? Herzrasen, weil Vorhofflimmern zu schnell ist. Herzstolpern, weil das Herz aus dem Takt ist. Also nicht ein synchron schlagendes Orchester mehr, die vier Herzkammern, sondern das Herz stolpert so dahin, hüpft dahin zu schnell, mal noch schneller, mal etwas langsamer, und das ist unangenehm für die Patienten. Es gibt auch das andere Extrem, andere Spektrum, selten aber doch, wo Vorhofflimmern dann mit zu langsamen Herzschlag vergesellschaftet ist. Menschen sind schwindlig, Menschen werden vielleicht sogar kurzfristig einmal ohnmächtig, auch wenn das nicht so häufig ist, aber es kommt doch immer wieder vor. Insgesamt aber dann auch eine beträchtliche Anzahl derer, die zum Beispiel zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen oder aus anderen Gründen ein EKG geschrieben haben oder heute en vogue sich eine Pulsuhr kaufen oder der Blutdruckmesser das anzeigt durch eben unregelmäßiges Hüpfen des Pulses und Hüpfton oder unregelmäßigen Ton des Blutdruckmessers, wo man dann zufällig draufkommt und wo man sagen muss, bisher nicht bekanntes Vorhofflimmern und Patient völlig ohne Symptome. Also in diesem sehr breiten Spektrum bewegen wir uns.
Ist es denn eine Rhythmusstörung, die man ständig hat oder kann es sein, dass die ab und zu auftritt, ab und zu während eines Tages oder dass man auch manche Tage überhaupt keine Rhythmusstörung hat und dann plötzlich kommt das wieder? Gibt es auch diese Form des Vorhofflimmerns?
Wir haben ja schon, glaube ich, besprochen, also Vorhofflimmern ist etwas, was unregelmäßig im Herzschlag ist. Und diese Unregelmäßigkeit zieht sich eigentlich durch die gesamte Erkrankung, nämlich auch in welcher Form das auftritt. Das kann von Einzelfällen sein, jemand hat das ein-, zwei-, dreimal im Jahr, bis hin zu jemand hat das immer wieder, aber es kommt und vergeht, ja, bis hin zur Form, man nennt das dann persistierendes oder permanentes Vorhofflimmern, wo das dauerhaft besteht. In der Regel kann man sagen, dass wenn Vorhofflimmern nicht behandelt wird, dass es über die Jahre so fortschreitet, wie ich das jetzt beschrieben habe, dass es von zwischenzeitlich auftretend selten, über dann immer wieder auftretend, bis hin dann zu dauerhaft auftretend, immer wieder ein bisschen fortschreitet. Und da bestätigen Ausnahmen die Regel, manche haben das gleich dauerhaft. Aber in der Regel ist es schon so, dass das ein bisschen so voranschreitet.
Nun haben wir gehört, das manifestiert sich ganz unterschiedlich bei den Menschen. Ist es denn eigentlich egal, ob man Vorhofflimmern hat? Oder wenn man keine großartigen Symptome diesbezüglich hat, kann man ja auch sagen, okay, ich habe eine Rhythmusstörung, die hat zufällig jemand entdeckt oder hat eben niemand entdeckt. Muss man da jetzt zum Arzt gehen? Muss man da zum Spezialisten gar gehen, um die abklären zu lassen?
Ich finde das Vorhofflimmern einmal wichtig, dass man sagt, das ist ganz selten ein Notfall. Also es ist jetzt etwas, was gescheit abgeklärt gehört. Das soll man auch wissen, dass man das hat. Man braucht einen betreuenden Arzt. Das muss nicht gleich ein Spezialistenzentrum an einer großen Klinik sein. Das ist auch gut behandelbar mit, also im Betreuungsnetzwerk Allgemeinmediziner, Internist. Es ist so, dass man es wissen sollte und dass es ein paar wichtige Schritte gibt. Ich glaube, wichtig ist einmal, wenn man es weiß, dass man die unmittelbarste Gefahr einschätzt, nämlich das daraus entstehende Schlaganfallrisiko. Ja, und dass man sagt, bin ich jemand, der jetzt eine Blutverdünnung braucht, und das brauchen die meisten mit Vorhofflimmern, oder bin ich unter den wenigen Patienten, die jetzt keine brauchen. Und da ist es mir ganz wichtig, und das wäre, glaube ich, der wichtigste Punkt für mich in unserem gesamten tollen Gespräch hier, das Schlaganfallrisiko besteht, egal ob Sie das Vorhofflimmern spüren oder nicht spüren. Das heißt, wenn Sie, die uns jetzt zuhören, gerade zum Beispiel Vorhofflimmern diagnostiziert bekommen haben, auf eine Blutverdünnung eingestellt worden sind und Sie sagen, ich spüre das ja gar nicht, dann bitte nicht die Blutverdünnung absetzen. Das Schlaganfallrisiko besteht nicht aufgrund der Symptome, sondern aufgrund der Erkrankung selbst. Das Zweite, also wenn wir jetzt reden darüber, was sind so Maßnahmen? Ja, zum Arzt gehen. Ja, die Diagnose gehört im EKG gestellt, in einem klassischen EKG. Wenn sie besteht, mit Ihrem Arzt das Schlaganfallrisiko besprechen und ob eine Blutverdünnung notwendig ist. Das bedeutet eine Tabletteneinnahme von 1 bis maximal 2 Tabletten am Tag, um mit Blutverdünnung das Schlaganfallrisiko zu bekämpfen und weitgehend hintanzuhalten. Und dann können additiv, wenn das Vorhofflimmern zu schnell ist zum Beispiel, kann noch eine Therapie für zu schnelles Vorhofflimmern dazukommen. Ich möchte hier klassischerweise den Beta-Blocker, eine Medikamentenklasse nennen, die sehr gut viele Herzerkrankungen behandelt. Und ein dritter Aspekt, der mir wichtig ist, ist immer auch fragen, was kann man selbst beitragen. Vorhofflimmern lässt sich wunderbar behandeln, nicht nur, aber eben auch unterstützend behandeln. wenn man vielleicht ein paar Kilo zu viel hat durch Gewichtsabnahme, wenn man einen Blutdruck hat, der nicht optimal eingestellt ist durch konsequente Blutdruckmessung und Einstellung. Also all diese Risikofaktoren, die wir ja im Alltag kennen und die uns bei verschiedenen Erkrankungen immer wie ein Spiegel vorgehalten werden, wenn man die gut behandelt, dann kann man auch was fürs Vorhofflimmern tun, dann kann man auch was für Schlaganfallrisiko tun.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir sind nicht völlig ausgeliefert dieser Rhythmusstörung, sondern ein bisschen was können wir selber auch tun. Ich möchte nochmal zu diesem Blutverdünnen kommen. Davor haben ja ganz viele Menschen Angst, dass sie plötzlich sagen, ich werde künstlich zu einem Bluter gemacht. Das heißt, meine Gerinnung funktioniert nicht mehr so, wie sie soll. Wie erkläre ich denn einem Menschen mit Vorhofflimmern, dass er trotz dieser Angst, dass es sinnvoll ist, sich zu einem Bluter machen zu lassen?
Das ist eine wichtige Frage, weil ja diese Blutverdünnung fast im Zentrum der Therapie steht vom Vorhofflimmern, neben der erwähnten Behandlung der Risikofaktoren, würde ich sagen, das sind die zwei wichtigsten Säulen. Vorweg, und wir reden ja auch in Fachkreisen immer wieder, Andrea, vorweg einmal, zutiefstes Verständnis für diese Angst, für diese Furcht. Ja, also Verständnis dafür, natürlich, das Blut wird verdünnt, das würde auch jetzt mit mir was machen, mit dir was machen im Kopf sozusagen, dass man darüber nachdenkt. Aber dann immer Zahlen, Daten, Fakten, ja, die einen beruhigen sollen, dass diese Blutverdünnung was Gutes ist. Man hat Angst, wenn man jetzt künstlicher Bluter ist, eine sehr drastische Beschreibung der Einnahme einer Blutverdünnung, dass man dann zum Beispiel verblutet. Ja? Und man weiß, dass das Risiko, eine schwere Blutung zu erleiden, ja, viel hundertfach kleiner ist, als all die Risiken, die einen betreffen, wenn man die Blutverdünnung nicht nimmt. Also Blutverdünnung jedenfalls einnehmen, weil damit kann man den Schlaganfall verhindern, ja? Und mit modernen Blutverdünnungsmitteln sind schwerwiegende Blutungen, die im Einzelfall vorkommen, extrem selten. Und auch hier wieder ein Appell an die Eigenverantwortung. Dieses sehr, sehr, sehr kleine Blutungsrisiko, das man hat, wirklich sehr klein, das weit unter 1% pro Jahr liegt, kann man noch weiter senken, wenn man selber zum Beispiel wieder den von mir strapazierten, erhöhten Blutdruck gut einstellt. Wenn man allgemein gesunde Lebensführung hat, Gewicht zählt dazu, Alkoholkonsum zählt dazu. All das, also wenn man mittut, kann man das noch weiter absenken. Deswegen ein Plädoyer für die Blutverdünnung beim Vorhofflimmern, die hilft Ihnen. Und wenn im Einzelfall wirklich Faktoren vorliegen, dass keine Blutverdünnung eingenommen werden kann, wenn es wirklich nicht geht, dann gibt es noch für Einzelfälle andere Maßnahmen, aber der absolute Regelfall ist die Blutverdünnung.
Gut, also ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll erklärt und wird vielleicht auch den einen oder anderen über noch Restzweifel hinweg helfen. Dann möchte ich aber trotzdem nochmal zu den Symptomen des Vorhofflimmerns kommen. Du hast ja gesagt, es ist unangenehm, das Herz stolpert, das Herz schlägt zu schnell, man kriegt schlecht Luft, man kriegt vielleicht sowas wie enge Gefühle in der Brust. Muss man das denn schicksalshaft hinnehmen, dass das Vorhofflimmern besteht, oder gibt es da auch Medikamente, mit denen man versuchen kann, wieder den ursprünglichen regelmäßigen Rhythmus herzustellen?
Absolut. Also es gibt immer Therapieoptionen. Es ist erstens einmal so, und entschuldigen Sie, wenn ich Sie alle jetzt hier ein bisschen so als Gesundheitsapostel dann jetzt hier auf die Risikofaktoren hinweise, aber wenn man zum Beispiel jetzt übergewichtig ist und etwas abnimmt, dann allein durch das Abnehmen kann man die Häufigkeit von Vorhofflimmern senken. Das wird jetzt nicht alles beseitigen und wird das Vorhofflimmern jetzt nicht heilen. Aber darüber hinaus gibt es dann auch Medikamente, die das Vorhofflimmern hintanhalten können. Und es gibt Maßnahmen, wie man Vorhofflimmern, das weiter besteht, beenden kann. Mit einer Kardioversion, auch dafür gibt es im Volksmund den martialischen Namen Elektroschock. Dabei eigentlich eine sehr, sehr sanfte, einfache Maßnahme, die ambulant durchgeführt werden kann, um Vorhofflimmern in den normalen Rhythmus benennen wir mal den normalen Rhythmus, Sinusrhythmus, zu überführen. Und also neben Medikamenten und der Kardioversion dann als dritte Säule einen minimalinvasiven Herzkatheter-Eingriff. Ich sage einmal den Namen, Katheterablation, etwas, was wie gesagt minimalinvasiv entweder mit kurzem stationären Aufenthalt oder teilweise auch schon tagesklinisch durchgeführt werden soll. Aber all diese Maßnahmen sind etwas, das glaube ich auch im Gespräch mit dem betreuenden Arzt, Internisten, Kardiologen entstehen soll, weil ich glaube, für jedes Stadium vom Vorhofflimmern gibt es einen maßgeschneiderten Weg. Die wichtige Botschaft, es gibt einen Weg.
Gut, vielleicht könntest du ein Medikament benennen, bevor man zu einer Ablation sich entschließt, beziehungsweise wir wissen alle, dass die Plätze dafür in Österreich rar sind, also sind zum Teil auch Wochen, Monate lange Wartezeiten, um dann tatsächlich sich so einer Ablation unterziehen zu können. Was soll ich außer dem Beta-Blocker, der mein Herz bremst? Gibt es da noch andere Tabletten?
Absolut. Immer wieder wichtig, was die Medikamente betrifft, Blutverdünnung für die meisten und auch der Beta-Blocker für viele, weil das Herz die Neigung hat, zu schnell zu schlagen. Und man muss auch einmal sagen, viele von Ihnen, viele unserer Patientinnen und Patienten finden damit ihr Auslangen. Schlaganfallrisiko ist durch die Blutverdünnung gesenkt, Beta-Blocker bremst mir ein bisschen die hohe Herzfrequenz oder hält im Einzelfall vielleicht sogar Vorhofflimmern hintan und gut ist. Ja? Und dann gibt es darüber hinaus Medikamente, die, sage auch einmal den Namen, Antiarrhythmika, die man geben kann bei Patienten, wo man sagt, denen geht es einfach besser im normalen Rhythmus, im Sinusrhythmus. Wir wollen, dass diese Patienten im normalen Rhythmus sind. Wir wollen nicht, dass sie zwangsläufig im Vorhofflimmern sind. Und wir geben ihnen jetzt ein stärkeres Medikament, ein echtes Rhythmusmedikament. Auch da gibt es Namen dafür, Klasse 1, Klasse 3 Antiarrhythmika, Propafenon, Flecainid, Amiodaron. Man gibt Medikamente, die das Potenzial haben, mit täglicher Einnahme dieses Medikaments das Vorhofflimmern hinanzuhalten. Und ich würde sagen, wenn man sagt, man steigert immer ein bisschen die Therapie, wenn man mal beginnt mit Blutverdünnung, Beta-Blocker und man sagt dann, naja, im Sinusrhythmus, im normalen Rhythmus geht es mir besser, ich will das Vorhofflimmern wegbringen, dann wäre so ein Antiarrhythmikum quasi die nächste Stufe, dass man das mit seinem Arzt bespricht, der schaut, passt es für einen. Es gibt ja auch Nebenwirkungen und Kontraindikationen, nicht jedes Medikament passt für jeden Patienten, aber das ist eine Therapieoption.
Manche, gerade ältere Patienten, kennen noch das Medikament Digitalis, das Digimerk oder auch Lanitop hießen die. Das war ja früher viel geläufiger einzunehmen. Gibt es dafür eine Rolle beim Vorhofflimmern?
Absolut. Ich würde sagen, die von dir gerade genannten Medikamente, Digitalis, fallen in die Kategorie alt, aber gut oder alt und gut. Ja? Bei vielen unserer Patientinnen, gerade bei jenen, wo das Vorhofflimmern, wir haben ja vorher darüber gesprochen, asymptomatisch ist. Zufällig kommt man drauf, das Herz schlägt aber zu schnell, das ist auf Dauer nicht gut. Oder die nur geringe Beschwerden haben oder wo das Vorhofflimmern schon sehr lange besteht und man sagt, naja, den normalen Rhythmus, das Vorhofflimmern hat sich schon so verstetigt, ist schon so hartnäckig, das werden wir nicht mehr wegbringen. Wo mit einem Beta-Blocker alleine vielleicht die Herzfrequenz noch immer zu schnell ist, da sind die von dir genannten Digitalis-Präparate, Digoxin, Digitoxin, gute Medikamente, die man dazu gibt, üblicherweise eine Tablette täglich. Manche Patienten nehmen es fünfmal die Woche, das besprechen sie auch mit ihrem Arzt, die dann die Herzfrequenz weiter bremsen, immer mit dem Ziel, was ist das Ziel? Das Ziel dann, dass es Ihnen, den Patienten, gut geht, dass Sie das Vorhofflimmern nicht spüren. Und bei vielen, gerade unserer älteren Patienten, bei denen sich das Vorhofflimmern verstetigt hat, der nimmt dann klassischerweise oder diejenige nimmt drei Medikamente, eine Blutverdünnung, einen Beta-Blocker und vielleicht noch eines dieser von dir genannten Digitalis-Präparate und findet damit ein super Auslangen, ist belastbar im Alltag und durch die Blutverdünnung weitgehend vor dem Schlaganfall geschützt.
Das sind ja beruhigende und damit gute Nachrichten für viele unserer Patienten, die wir täglich betreuen. und die Sie, die uns vielleicht jetzt zuhören, auch betroffen sind. Nun gibt es aber Patientinnen und Patienten, die in jüngeren Jahren schon das Vorhofflimmern bekommen haben und einfach keine Lust haben, die nächsten 20, 30, 40 Jahre ihres Lebens zum Teil gravierende Medikamente zu nehmen, die Nebenwirkungen haben, wie du anklingen hast lassen. Sind das die idealen Patienten, um an das zu denken, was du kurz skizziert hast, eine Ablation, eine Katheterablation im Herzen? Und dann bitte ich dich, das auch ein bisschen zu erklären, was dann eigentlich passiert mit den Menschen, die sich so eine Katheterablation durchführen lassen.
Also die Katheterablation ist genauso im Jahr 2025 eine Therapiesäule für bestimmte Patienten mit Vorhofflimmern. Zuerst für welche Patienten? Für Patienten, die das spüren. Also es bringt ein Kathetereingriff, der ja weitgehend vor allem die Symptome behandelt, nämlich das Vorhofflimmern wegbringt, die Symptome behandelt, ob es wirklich das Schlaganfallrisiko reduziert, das wird untersucht, aber das wissen wir noch nicht so genau. Aber weil es eben um die Symptome geht, betrifft es vor allem Patienten, die das spüren, das Vorhofflimmern. Das ist das eine. Das zweite ist die Katheterablation. Das ist so ein bisschen eine Diva als Eingriff, nämlich dahingehend, sie ist enorm erfolgreich, erfolgreicher als die Medikamente, die ich beschrieben habe, aber nur, wenn die Voraussetzungen gut sind. Was sind gute Voraussetzungen? Dass das Vorhofflimmern noch nicht so lange besteht. Es wirkt besonders gut bei jüngeren Patienten. Ja? Also die vielleicht jünger jetzt als 65, 60, 50 sind. Das heißt jetzt nicht, dass die bei älteren Patienten ausgeschlossen ist. Es ist nur so eine Tendenz da, wie es gut wirkt. Ja? Bei Patienten, die jetzt vielleicht nicht sehr viele Begleiterkrankungen haben und vor allem ein bisschen ein Bild des Herzens, was ist das Bild im Herz für das Stadium des Vorhofflimmerns? Das ist die Größe der linken Herzvorkammer. Dieser Kammer jetzt, die nicht zwingend fürs Leben quasi notwendig ist, die ein bisschen die unterm Vorhofflimmern aber leidet, ja, auch der Ursprung des Vorhofflimmerns ist. Und je länger das Vorhofflimmern besteht, umso größer wird diese Herzkammer. Deswegen können Sie, wenn Sie zu Ihrem Internisten gehen, zu Ihrem Kardiologen gehen, durch einen Herzultraschall und durch die Überprüfung der Größe dieser linken Herzvorkammer, des linken Vorhofs, kann man sehr gut sagen, ob die Katheterablation für Sie etwas ist oder nicht. Wenn diese Voraussetzungen stimmen, dann kann man durch die Katheterablation mit ca. 70-80%iger Wahrscheinlichkeit das Vorhofflimmern wegbringen. Und deswegen sollte man dann an diese Therapieoption früh denken. Aber man muss auch sagen, es ist jetzt keine Therapie für alle Patienten. Einfach weil es ist ein Eingriff, es hat zwar ein kleines Komplikationsrisiko, aber doch. Und ich will ja einen Eingriff an mir selber, jedenfalls mir geht es so, nur durchführen lassen, wenn ich weiß, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Wie läuft das ab? Ganz kurz. Sie sehen einen Herzkatheter. Sie besprechen das vorher mit Ihrem Arzt, haben entsprechende Voruntersuchungen, einfaches Labor, Herzultraschall, im Einzelfall vielleicht ein Computertomogramm des Herzens. Es ist keine Operation, es ist ein minimalinvasiver Eingriff, wo über die Leiste eingegangen wird mit feinen Sonden, sogenannten Kathetern, die über die große Herzvene, Körpervene zum Herz geführt werden. Und dann werden die entsprechenden Stellen im Herzen in einem sehr komplexen Verfahren, dreidimensionellen Verfahren, das in Österreich an allen Standorten, die das machen, in hoher Qualität durchgeführt wird, werden hier bestimmte Punkte im Herzen einerseits mit Hitze oder mit Kälte verödet oder mit Strom, Elektroporation eben selektiv sozusagen ausgeschalten, jene Punkte, die fürs Vorhofflimmern verantwortlich sind. Das hört sich jetzt alles furchtbar theoretisch an. Für mich als Patient, der selber schon einen Eingriff hatte, nicht für Vorhofflimmern, geht es dann immer darum, wie lang dauert das, wie ist das, was kriege ich mit? Man kriegt deswegen nichts mit, weil man meist dazu keine Narkose braucht, aber ein leichtes Beruhigungsmedikament kriegt, dass man eben ein bisschen so dahin döst, wie man das beispielsweise bei einer Darmspiegelung tun würde. Wie lang dauert der Eingriff? Der dauert irgendwo, würde ich sagen, zwischen 45 und 120 Minuten im Regelfall. Es gibt natürlich im Einzelfall kürzere oder längere Untersuchungen. Und wie lang bin ich im Spital? Das kann auch variieren zwischen tagesklinisch, was noch nicht Standard ist, aber im Einzelfall durchgeführt wird, bis hin zu ein oder zwei Nächte im Spital. Wie lang bin ich danach außer Gefecht? Also ein bis zwei Wochen sollte man keinen Sport machen, nichts Schweres heben. Was sind die wichtigsten Komplikationen? Leisten Komplikationen seltener, also dass es hier zur Blutung an der Einstichstelle kommt und ganz selten, dass es durch den Kathetereingriff vielleicht zu Verletzungen an der Herzwand kommt. Wie gesagt, Gott sei Dank seltene Komplikationen. Aber wir sehen schon, es muss gut überlegt werden, ob das gemacht werden soll. Ganz zum Schluss noch, immer wieder die Referenz zur Stadt Graz. 300.000 Vorhofflimmerpatienten. Einerseits so viel wie in Graz leben. Wie oft machen wir Ablationen in Österreich? Wir machen ungefähr 5.000 im Jahr. Ja. Das heißt, wenn Sie das in Verhältnis setzen, sehen Sie schon, das ist eine Therapie für ausgewählte Patienten.
Gut, ich glaube, das sind ganz wichtige Sachen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass wir in Ihrem Sinne das Thema Vorhofflimmern, also eine Rhythmusstörung, von denen durchaus der eine oder andere Zuhörer hier betroffen sein kann, in all der Fülle und den vielen Aspekten beantworten konnten. Wir werden sicherlich weiter dranbleiben und vielleicht gibt es in ein, zwei Jahren neue Aspekte dazu, dann machen wir ganz bestimmt einen neuen Podcast. Ich danke den Professor Daniel Scher ganz, ganz herzlich, dass er zu uns gekommen ist und uns diese doch sehr komplexe Materie näher gebracht hat. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Andrea Potschek, Vizepräsidentin des Österreichischen Herzfonds. Danke fürs Zuhören.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.